Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 13. Mai, mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Wie immer sage ich alle Bibelstellen jeweils vorher an und wünsche euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Aus der Übersetzung Neues Leben, erstes Buch Samuel, Kapitel 14. Jonathans kühner Plan. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater sagte Jonathan jedoch nicht, was er vorhatte. Saul und die 600 Männer, die bei ihm waren, lagerten am Rand des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum in Migron. Unter ihnen befand sich auch der Priester Ahia, der den leinenen Priesterschurz trug. Ahia war der Sohn von Ikabods Bruder Ahitub. Dieser war ein Sohn von Pinhas und Enkel von Eli, der als Priester des Herrn in Silo gedient hatte. Niemand bemerkte, dass Jonathan weggegangen war. Um zu dem Posten der Philister zu gelangen, musste er einen Weg zwischen zwei Felsklippen entlang gehen. Die eine nannte man Bozes und die andere Senne. Die nördliche Klippe befand sich gegenüber von Michmas, die andere im Süden gegenüber von Geba. Komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Tu, was du für das Beste hältst, antwortete der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Gut, meinte Jonathan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Wenn sie zu uns sagen, bleibt, wo ihr seid, bis wir bei euch sind, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, kommt herauf zu uns, gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Als sich die beiden den Posten der Philister zeigten, riefen diese, seht, die Hebräer kriechen aus ihren Löchern, in denen sie sich versteckt hielten. Und sie riefen Jonathan und seinem Waffenträger entgegen, kommt herauf, wir werden euch eine Lektion erteilen. Komm, klettere hinter mir, sagte Jonathan zu seinem Waffenträger. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Sie kletterten auf Händen und Füßen hinauf. Da prallten die Philister vor Jonathan zurück und sein Waffenträger, der hinter ihm ging, tötete sie. So töteten Jonathan und sein Waffenträger bei diesem ersten Angriff etwa 20 Mann auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Da brach im Heer der Philister Panik aus, sowohl im Lager als auch auf dem Feld, unter den Wachen und den Stoßtrupps. Dann bebte die Erde und alle waren außer sich vor Entsetzen über Gottes Handeln. Israel besiegt die Philister. Die Späher Sauls in Gibea im Gebiet von Benjamin sahen, dass im Lager der Philister ein großer Tumult herrschte. Stellt fest, wer von uns fehlt, befahl Saul den Leuten, die bei ihm waren. Und als sie nachschauten, merkten sie, dass Jonathan und sein Waffenträger fort waren. Da rief Saul Ahia zu, bring die Lade Gottes her. Denn zu dieser Zeit war die Lade Gottes bei den Israeliten. Doch während Saul noch mit dem Priester sprach, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu. Da sagte Saul zu Ahia, lass es gut sein. Und Saul und seine Männer stürzten sich in die Schlacht und sahen, dass die Philister sich gegenseitig töteten. Es herrschte eine sehr große Verwirrung. Sogar die Hebräer, die schon länger bei den Philistern waren und für sie kämpften, schlossen sich jetzt Saul, Jonathan und den restlichen Israeliten an. Und auch die Männer Israels, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, jagten den Philistern nach, als sie von deren Flucht hörten. So rettete der Herr an jenem Tag Israel, und die Schlacht erstreckte sich bis über die Grenzen von Bet-Aven hinaus. Sauls leichtfertiger Schwur. Als die Israeliten an jenem Tag in Bedrängnis gerieten, entschloss sich Saul, dem Volk zu sagen: Verflucht sei jeder, der vor dem Abend, bevor ich mich an meinen Feinden gerächt habe, etwas isst. Deshalb aß niemand an diesem Tag irgendetwas, obwohl sie auf dem Boden im Wald Honigwaben fanden. Sie rührten den Honig nicht einmal an, denn alle fürchteten sich vor dem Fluch. Jonathan hatte das Gebot, das sein Vater dem Volk verordnet hatte, jedoch nicht gehört, und er tauchte einen Stock, den er in der Hand hatte, in ein Stück Honigwabe und aß den Honig. Danach fühlte er sich sehr viel besser. Aber einer der Männer sah es und sagte: Dein Vater hat das Heer einen strikten Eid schwören lassen, dass jeder verflucht sein soll, der heute etwas isst. Alle Israeliten waren deshalb schwach und erschöpft. Mein Vater stürzt das Land ins Unglück, rief Jonathan. Seht doch, wie viel besser es mir geht, nachdem ich ein wenig Honig gegessen habe. Wie viel größer wäre die Niederlage der Philister gewesen, wenn man den Männern erlaubt hätte, von den Nahrungsvorräten zu essen, die sie von ihren Feinden erbeuteten. An diesem Tag verfolgten und töteten sie die Philister von Michmas bis nach Ajalon. Dabei wurden sie immer schwächer. Am Abend stürzten sie sich auf die erbeuteten Tiere und schlachteten die Schafe, Rinder und Kälber, doch sie aßen sie, ohne sie ausbluten zu lassen. Aber jemand berichtete Saul: Die Männer sündigen gegen den Herrn, sie essen Fleisch, in dem noch Blut ist. Das ist ein großes Unrecht, sagte Saul. Wälzt sofort einen großen Stein hier herüber. Dann geht zu den Männern und sagt ihnen: Bringt die Rinder und Schafe her, damit wir sie hier schlachten. Sündigt nicht gegen den Herrn, indem ihr Fleisch esst, das noch Blut enthält. Also brachten alle in dieser Nacht ihre Tiere und schlachteten sie dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Es war der erste, den er errichtete. Dann sagte Saul: Wir wollen die Philister die ganze Nacht verfolgen, sie ausplündern und bis auf den letzten Mann töten. Seine Männer antworteten: Wir tun, was immer du für das Beste hältst. Aber der Priester sagte: Wir wollen zuerst Gott befragen. Also fragte Saul Gott: Sollen wir die Philister verfolgen? Wirst du uns helfen, sie zu besiegen? Aber Gott antwortete ihm an diesem Tag nicht. Da sagte Saul: Ich will, dass alle meine Truppenführer hierher kommen. Wir müssen herausfinden, wer heute Schuld auf sich geladen hat. Ich schwöre beim Namen des Herrn, der Israel gerettet hat, dass der Schuldige sterben wird, selbst wenn es mein eigener Sohn Jonathan wäre. Aber keiner wagte ihm zu sagen, wie es sich verhielt. Dann sagte Saul zum ganzen Volk Israel: Jonathan und ich wollen uns auf diese Seite stellen, und ihr stellt euch auf die andere. Und das Volk sagte zu Saul: Tu, was du für richtig hältst. Dann betete Saul zum Herrn: Gott Israels, bitte zeig uns, welche Seite schuldig ist und welche unschuldig. Jonathan und Saul wurden als Schuldige ausgewählt, und das Volk wurde für unschuldig erklärt. Da sagte Saul: Jetzt wähle zwischen mir und meinem Sohn Jonathan. Und es zeigte sich, dass Jonathan der Schuldige war. Sag mir, was du getan hast, wollte Saul von Jonathan wissen. Ich habe mit der Spitze eines Stockes, den ich in der Hand hatte, ein wenig Honig gekostet, gestand Jonathan. Ich bin bereit, dafür zu sterben. Ja, Jonathan, sagte Saul, Gott soll mich strafen, wenn du dafür nicht getötet wirst. Aber das Volk schritt ein und sagte zu Saul: Sollte Jonathan, der Israel heute gerettet hat, sterben? Auf gar keinen Fall, so wahr der Herr lebt, soll ihm kein Haar gekrümmt werden, denn mit Gottes Hilfe hat er heute diesen Sieg errungen. Auf diese Weise rettete das Volk Jonathan und bewahrte ihn vor dem Tod. Saul ließ die Verfolgung der Philister abbrechen und die Philister kehrten nach Hause zurück. Sauls Kriege. Nachdem Saul Israels Thron bestiegen hatte, kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsum. Gegen Moab, Ammon, Edom, die Könige von Zoba und die Philister. Und in allen Kriegen war er siegreich. Er vollbrachte große Taten, besiegte die Amalekiter und rettete Israel vor allen, die das Volk ausgeplündert hatten. Sauls Söhne waren Jonathan, Jishwi und Malkischua. Außerdem hatte er zwei Töchter. Die ältere hieß Merab und die jüngere Michal. Sauls Frau war Ahinoam, die Tochter von Ahimaaz. Sauls Heerführer war Abner, der Sohn seines Onkels Ner. Abners Vater Ner und Sauls Vater Kisch waren Söhne von Abiel. Der Kampf mit den Philistern war unvermindert hart, solange Saul lebte. Deshalb zog Saul jeden mutigen und starken Mann, dem er begegnete, in sein Heer ein. Aus der Übersetzung das Buch Lukas, Kapitel 13, die Verse 1 bis 21. Der Ernst der Umkehr. Zu diesem Zeitpunkt waren auch einige Personen da, die ihm von den Leuten aus Galiläa berichteten, bei denen Folgendes passiert war. Pilatus hatte sie direkt vor dem Altar im Tempel niedermetzeln lassen, sodass sich ihr eigenes Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Jesus antwortete ihnen: Meint ihr etwa, dass diese Leute aus Galiläa größere Sünder waren als alle anderen Menschen, die in Galiläa wohnen, weil sie das erleiden mussten? Nein, sondern ich sage euch, wenn ihr nicht alle euer Leben grundlegend ändert, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Oder die 18 Leute, über denen der Turm dort bei Siloa zusammenstürzte, meint ihr etwa, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen, die in Jerusalem wohnen? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht alle euer Leben grundlegend ändert, werdet ihr genauso umkommen wie sie. Der nutzlose Feigenbaum. Dann gab Jesus ihnen dieses Beispiel. Ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Weingarten gepflanzt. Da kam er, um nach der Frucht dieses Feigenbaums zu schauen, aber er fand nichts. So sagte er zu dem Mann, der seinen Weingarten bearbeitete: Schau her, es sind jetzt schon 3 Jahre, in denen ich komme und Frucht an dem Feigenbaum suche, und jedes Mal finde ich nichts. Also hau ihn ab, damit er den Boden nicht weiter auslaugt. Doch der antwortete ihm: Herr, lass den Baum doch noch dieses Jahr stehen. Ich werde um ihn herum noch einmal umgraben und Dünger auftragen. Wenn dann Früchte an ihm wachsen, dann hat es sich gelohnt. Wenn aber nicht, dann kannst du ihn ja fällen. Eine Heilung am Sabbat. An einem Sabbattag war Jesus dabei, die Menschen in einer der Synagogen zu unterrichten. Da kam auf einmal eine Frau, die schon seit 18 Jahren von einem Krankheitsgeist gequält wurde. Sie war in sich verkrümmt und konnte sich überhaupt nicht aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deiner Krankheit befreit. Dabei legte er seine Hände auf sie. Sofort konnte sie sich aufrichten und begann, Gott zu loben. Da ergriff der Synagogenvorsteher das Wort, voller Zorn darüber, dass Jesus am Sabbat eine Heilung durchgeführt hatte. Er sagte zu der Menschenmenge: Es gibt doch 6 Tage in der Woche, an denen man arbeiten kann. Kommt also an diesen Wochentagen, um euch heilen zu lassen, und nicht am Sabbattag. Darauf antwortete Jesus, der Herr, ihm: Ihr Heuchler, Bindet nicht jeder Einzelne von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel los und führt ihn aus dem Viehgehege und gibt ihm zu trinken? Diese Frau hier stammt doch auch von Abraham ab. Und der Satan hatte sie jetzt schon 18 Jahre gefesselt. Deshalb musste sie gerade an einem Sabbattag von dieser Gebundenheit gelöst werden. Als er das gesagt hatte, waren alle seine Gegner beschämt. Doch die ganze Volksmenge war von Freude erfüllt über die wunderbaren Dinge, die Jesus tat. Senfkorn und Sauerteig. Dann sagte er: Die gute Herrschaft Gottes, wie sieht sie aus? Womit soll ich sie vergleichen? Sie ist genau so wie ein Senfkorn, das ein Mensch nimmt und in seinen Garten wirft. Es wächst und wird zu einem richtigen Baum, sodass die Vögel, die unter dem Himmel umherfliegen, unter seinen Zweigen Schatten finden können. Und noch ein zweites Mal sagte Jesus: Womit kann ich die neue Wirklichkeit Gottes vergleichen? Sie ist gleich einem Stück Sauerteig, das eine Frau nahm und in eine große Menge Teig hineinknetete, bis alles davon durchdrungen war. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 109. Bitte um Schutz vor bösen Menschen. Für den Musiker von David ein Gotteslied. Du Gott, dem mein Loblied gilt, schweige doch nicht, denn sie reden Worte der Gottesfeinde, betrügerische Worte, das, was sie sagen, sind lauter Lügen. Sie umgeben mich mit Worten voller Hass und kämpfen ohne Grund gegen mich. Obwohl ich ihnen in Liebe begegne, feinden sie mich an. Ich aber bete. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem, erwidern meine Liebe mit Hass. Sie sagen, man soll einen Gottesverächter gegen ihn auftreten lassen, ein Ankläger soll sich an seine Seite stellen. Aus dem Gericht soll er als Schuldiger herauskommen, selbst sein Gebet soll für ihn zur Sünde werden. Sein Leben soll nur eine kurze Zeit währen, sein Amt soll ein anderer übernehmen. Zu Waisen sollen seine Kinder werden und seine Frau zur Witwe. Hilflos umherirren sollen seine Kinder und betteln und selbst in den Ruinen nach Brauchbarem suchen. Ein Geldeintreiber soll ihm all seinen Besitz nehmen und Fremde sollen seine Habe plündern. Niemand soll da sein, der ihm Freundlichkeit erweist, und keiner soll Mitleid mit seinen verwaisten Kindern haben. Seine Familie soll vertilgt werden, schon in der nächsten Generation soll ihr Name ausgelöscht werden. Die Schuld seiner Vorfahren soll vor dem Herrn in Erinnerung gerufen werden, und das, was seine Mutter falsch gemacht hat, soll nicht vergeben werden. Dies soll dem Herrn für immer vor Augen stehen, und er soll jede Erinnerung an sie auf der Erde auslöschen. Denn dieser Mensch hat nie daran gedacht, Güte zu zeigen. Er hat den Armen und Bedrückten verfolgt und den Verzweifelten wollte er umbringen. Den Fluch hat er geliebt, also soll der über ihn kommen. Den Segen hat er nicht gewollt, so soll der auch fern von ihm sein. Den Fluch hat er angezogen wie ein Gewand, deshalb soll er in ihn eindringen wie Wasser beim Trinken und wie Öl in seine Gliedmaßen. Er soll für ihn werden wie ein Gewand, in das er sich hüllt, und wie ein Gürtel, den er für immer an sich trägt. Dies ist der Lohn des Herrn für meine Gegner, für die, die Böses gegen mich reden. Doch du, Herr, mein Herr, handle an mir gemäß deinem Namen. Ja, deine Güte ist gut, so rette mich. Denn elend und arm bin ich, und tief im Herzen bin ich verzweifelt. Mein Leben schwindet dahin wie ein Schatten, wenn er sich verflüchtigt wie eine Heuschrecke, werde ich einfach abgestreift. Meine Knie zittern vom Fasten und mein Körper ist ausgelaugt und kraftlos. So wurde ich für sie zu einem Spott. Wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf. Hilf mir, Herr, mein Gott, rette mich in deiner Güte. Dann sollen sie erkennen, dass deine Hand darin war. Du, Herr, hast es getan. Auch wenn sie fluchen, segnest du, und wenn sie sich auflehnen, müssen sie beschämt abziehen, aber dein Diener soll sich freuen. Meine Ankläger sollen sich mit Schande bekleiden, sie sollen die Schmach anziehen wie ein Obergewand. Ich aber will dem Herrn vernehmlich danken und ihn inmitten vieler Menschen preisen. Denn er steht dem Armen zur Seite, um ihn zu retten vor denen, die ihn verurteilen. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche, Kapitel 15, die Verse 5 bis 7. Nur ein Narr verabscheut die Zurechtweisung seiner Eltern. Wer aber aus der Zurechtweisung lernt, ist klug. Im Hause der Gottesfürchtigen ist ein reicher Vorrat, der Gewinn der Gottlosen aber bringt nur Kummer. Nur der Weise kann guten Rat erteilen, die Narren aber können es nicht. Soweit die Bibellese, und die Losung von heute steht in Psalm 30, Vers 3. Herr, mein Gott, da schrie ich zu dir, machtest du mich gesund. Und aus Markus Kapitel 5, Vers 19 dazu: Jesus sprach zu dem Geheilten, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Freitag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.